Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth und dem zweiten Spieltag in der Vorrunde der Fußball Champions League und schweren Auswärtsspielen für die beiden deutschen Vertreter. Bayer Leverkusen spielt beim italienischen Serienmeister Juventus Turin. Dort steht es kurz vor Schluss 3:0 für Turin. Der FC Bayern München ist dagegen richtig in Torlaune und führt in der Nachspielzeit mit 7:2 bei Tottenham Hotspur. Mehr Einzelheiten zu beiden Partien im späteren Verlauf der Sendung. Wir schalten jetzt aber zunächst einmal live zu Volker Hirt nach Katar, wo heute der vierte Wettkampftag der Leichtathletik-Weltmeisterschaft auf dem Programm stand. Ohne deutsche Medaille, dafür aber mit 2 vierten Plätzen. Überwiegt jetzt eher die Freude über 2 gute Resultate oder doch die Enttäuschung über die knapp verpassten Medaillen beim Deutschen Leichtathletikverband?
Beim einen ist es sicherlich die Freude, die da überragt. Das ist Bokander Litabere, der Stabhochspringer. Der ist hinter den 3 6-Meter-Springern, die da an den Start gegangen sind, immerhin Best of the Rest, also hinter den 3 Superstars, die dann auch das Medaillentableau unter sich ausgemacht haben, ist er der Beste. Also der kann sehr zufrieden sein. Ich glaube nicht, dass er in diesen Finalkampf gegangen ist und hatte das erwartet. 6. Raphael Holzdeppe, der war eher ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht ganz unzufrieden. Aber ärgern wird sich ganz sicherlich und tut sie auch Christine Hussong. Sie ist 4. geworden, nachdem sie lange auf einem Medaillenplatz war. Am Ende ist es eben nichts geworden. Wie lange ist man da eigentlich enttäuscht?
Ich habe noch nie einen 4. Platz bei einer WM gehabt. Ich meine, es ist mein bestes Ergebnis bisher. Ich habe noch einige WMs vor mir und die Medaille werde ich mir noch holen.
Also das klingt nach Angriff für die Zukunft im nächsten Jahr Olympische Spiele. Vielleicht klappt es ja dann. Da gewann ganz überraschend eine Australierin, Kelsey Lee Barber.
Ja, Christine Hussong verpasst nach ihrem Europameistertitel im Vorjahr also jetzt ganz knapp ihre 2. Medaille bei einem internationalen Großereignis. Ein anderer deutscher Europameister hatte es gar nicht erst ins Finale geschafft. Der Hochspringer Matthäus Pschibilko scheiterte nämlich am frühen Abend schon in der Qualifikation. Hatte er denn selbst so kurz nach dem Wettkampf schon eine Erklärung, warum es nicht mit dem Finaleinzug geklappt hat?
Ja, ich glaube, das kann man zusammenfassend, ihm fehlen die Worte. Schauen wir mal, was er gesagt hat.
Ich kann keine Worte finden. Also ich weiß selber nicht, was los war. Ich habe mich gut gefühlt, aber es beschreibt genau meine ganze Saison so. Und ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich bin jetzt froh drüber, weil es war einfach ein schwieriges Jahr für mich. Und wir müssen mal schauen. Aber jetzt ist mal abhaken und einfach nach vorne schauen.
Also das klang auch ein bisschen kleinlaut. Wir müssen sehen, in Berlin bei der Europameisterschaft, als er gewonnen hat, ist er 2:35 gesprungen. Unglaublich, seine persönliche Bestleistung natürlich. Aber jetzt ein Jahr später 2,17 Meter und dann ist er 3-mal an 2:22 gescheitert und hat damit die Qualifikation nicht überstanden. Das ist schon sehr enttäuschend.
Ja, der große Höhepunkt des Abends, zumindest aus Sicht der Veranstalter, wurde wieder einmal mit einer spektakulären Lichtshow eingeleitet. Heute stand das Finale der 200 Meter der Männer auf dem Programm. 2017 gewann in London der Türke Ramil Guljev, der aber heute seinen Titel nicht verteidigen konnte, oder?
Nee, das hat er nicht geschafft. Wir haben einen erwarteten Sieger. Guljev wurde nur 5. Noah Lyles aus den USA ist Weltjahresbester mit 19,50 Sekunden. Das hat er heute nicht ganz geschafft, hat aber dennoch überlegen gewonnen vor André de Grasse aus Kanada und einem überraschenden 3. aus Ecuador. Alex Quinones. Deutsche waren natürlich nicht am Start. Das war ein spektakuläres Ding und alle anderen Medaillen gingen auch überhaupt an die USA. Ich habe ja die Australierin erwähnt, aber im Stabhochsprung hat Sam Kendricks gewonnen, im 800-Meter-Lauf Donovan Brazier und eben dieser Noah Lyles. Also diese Leichtathletikmeisterschaften entwickeln sich zu US-Meisterschaften mit internationaler Beteiligung.
Volker Hirt war das live von der Leichtathletik-WM oder den US-Meisterschaften aus Doha. Dankeschön. Ja, für die größten Schlagzeilen bei dieser WM sorgte heute aber nicht etwa ein Athlet, sondern ein Trainer. Alberto Salazar wurde wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für 4 Jahre gesperrt. Er ist Cheftrainer des Nike Oregon Projects, dem auch Konstanze Klosterhalfen angehört, die morgen dann über die 5000 Meter ins Geschehen einsteigt. Martin Roschitz hat die Einzelheiten zum Fall.
Trainiert wird Klosterhalfen nicht von Alberto Salazar, sondern von Pete Julian. Trotzdem gibt es eine gemeinsame Schnittmenge über ihre Trainingspartnerin, 10.000 Meter Weltmeisterin Sifan Hassan aus den Niederlanden.
Wir haben jetzt mal ein bisschen Auslaufen zusammen gemacht. Die Programme haben noch nicht ganz übereingestimmt, weil sie halt vom Alberto hauptsächlich gecoacht wird und nicht von Pete Julian. Aber trotzdem laufen wir zusammen ein und aus und machen halt einfach die gleichen Programme.
Die Hauptvorwürfe gegen Salazar sind Anwendung von verbotenen Infusionen, Besitz und illegaler Handel mit Testosteron und die Vertuschung von Daten im Zusammenhang mit Dopingkontrollen. Der Deutsche Leichtathletikverband sieht nach der Sperre von Salazar keinen Handlungsbedarf für Klosterhalfen vor ihrem WM-Vorlauf über die 5000 Meter. DLV-Präsident Jürgen Kessing hat keine Zweifel an der Integrität seiner Topläuferin.
Constanze ist eine sehr mündige Athletin. Schon im Vorfeld der WM in Doha hat sie sich mehrfach zu kritischen Fragen eindeutig positioniert und dabei auch verdeutlicht, dass sie dem deutschen und internationalen Anti-Doping-Kontrollsystem ständig unterliegt. Trotz intensiver Kontrollen gab es bei ihr keine Beanstandungen und sie lehnt auch persönlich jede unerlaubte Methode ab.
Klosterhalfens Umfeld reagierte überrascht und ein Stück weit geschockt auf die vierjährige Sperre von Salazar. Manager Danny Biegler sagte, nach der Saison setzen sich alle zusammen, dann wird das Thema in Ruhe diskutiert und aufbereitet.
Und damit kommen wir nun wie versprochen zur Fußball-Champions League. Inzwischen sind beide Partien beendet. Sowohl in Turin als auch in London hat sich nichts mehr am Ergebnis geändert. Der FC Bayern München sammelt durch einen 7:2 Erfolg gegen Tottenham drei wichtige Punkte im Kampf um den Gruppensieg. André Siems fasst die Partie zusammen.
Das ist triumphal gewesen, was der FC Bayern München vor allen Dingen in der zweiten Hälfte gezeigt hat. Erste Halbzeit, das Spiel noch ausgeglichen und die ersten 15 Minuten gingen ganz klar an Tottenham, das in der 12. in Führung ging durch Heung-min Son. Dann allerdings drei Minuten später Kimmich mit dem Ausgleich und Lewandowski in der 45. mit der 2:1 Führung. So ging es auch in die Halbzeitpause. Zweite Halbzeit, die Bayern haben Tottenham überrollt. Jeder Schuss ein Treffer. 53., 55. und auch in der 83. und 88. Serge Gnabry mit Toren. Zwischendurch hat sich noch Lewandowski in der 87. reingemogelt. Es gab noch einen Foul-Elfmeter für Tottenham, den Harry Kane verwandelte, aber die Spurs hatten nicht den Hauch einer Chance. Bayern wie im Rausch gewinnt am Ende mit 7:2 und auch in der Höhe vollkommen verdient gegen Tottenham.
Nicht ganz so erfolgreich lief es für Bayern 04 Leverkusen. Die Werkself verlor auch ihr zweites Spiel der Gruppenphase gegen Juventus Turin mit 0:3. Lars Becker berichtet.
Am Ende wurde es doch noch eine herbe Niederlage für Bayer Leverkusen in Turin beim Gruppenfavoriten Juventus 0:3. Das war nach der ersten Halbzeit noch nicht abzusehen. Die auf Augenhöhe im zweiten Durchgang dann Juve eine Klasse besser als die Gäste aus Leverkusen. Der Führungstreffer für Juventus 17. Minute. Higuain nach einem Fehler von Jonathan Tah. 1:0 in der Pause für die Gastgeber. Und im zweiten Durchgang haben sie sich massiv gesteigert. Spielerisch stark mit starken Kombinationen. Bernardeschi in der 62. zum 2:0 und Cristiano Ronaldo sein 127. Treffer in der Champions League. Der Abschluss 89. Minute, zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel für Bayer. 0:3 bei Juventus Turin.
Meisterschaftskandidat Borussia Dortmund ist nach zwei Unentschieden in der Bundesliga auf Tabellenplatz 8 gerutscht. In der Champions League tritt der BVB morgen bei Slavia Prag an. Innenverteidiger Mats Hummels gibt sich trotzdem optimistisch.
Ich glaube, wir wissen, dass wir es eben den Gegnern jetzt zweimal zu leicht gemacht haben, zu Torchancen zu kommen und Tore zu schießen, dass wir beide Spiele mit einer wirklich guten Leistung definitiv gewonnen hätten. Und wir sind extrem heiß darauf, das eben direkt wieder zu zeigen, dass das nicht der normale BVB ist, sondern dass er der aus den beiden Spielen zuvor der normale ist. Und ja, dann liegt es jetzt an uns, das eben umzusetzen.
Und RB Leipzig spielt in der Champions League morgen gegen Olympique Lyon. Zum Handball. Im Achtelfinale des DHB-Pokals haben die Füchse Berlin den SC Magdeburg mit 31:30 besiegt. Nikolaus Hillmann.
Es war wie immer ein intensives und leidenschaftliches Spiel zwischen den Berliner Füchsen und dem SC Magdeburg vor 8000 begeisterten Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle. In der ersten Hälfte dominierten die Offensivreihen, entsprechend viele Tore zur Pause und eine knappe 16:15 Führung für Magdeburg. In der zweiten Hälfte stand dann die Berliner Deckung. Torhüter Milosaljev spielte stark, die Füchse nun mit 5 Toren vorn. Doch Magdeburg fightete, kam noch einmal heran. Es reichte nicht. Die Füchse schlugen den SCM mit 31:30 und stehen nun im Viertelfinale des DHB-Pokals.
Eintracht Frankfurt spielt am Donnerstag in der Europa League bei Vitoria Guimarães. Bereits heute erreichte die Frankfurter aber eine erste Hiobsbotschaft. Stammtorhüter Kevin Trapp wird mit einer Schulterverletzung mindestens bis zur Winterpause ausfallen. Beim Bundesligaspiel gegen Union Berlin vergangenen Freitag zog sich der Nationaltorwart einen Anriss der Rotatorenmanschette zu. Und am Donnerstag findet bereits zum 14. Mal der Münsterland-Giro statt. Für den deutschen Sprinter André Greipel wird es das letzte Rennen mit dem Radstall Arkea Samsic sein. Greipel hatte sich bereits im August kritisch über sein Team geäußert und angekündigt, nach dem Münsterland-Giro seine Saison zu beenden. Und das war Sport aktuell. Mein Name ist Raphael Späth und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.